Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Wissen und die Unwissenheit, Teil 1. Wenn wir das Universum, wenn wir all das, was im weitesten Sinne Schöpfung, Werden ist, betrachten, dann können wir, wie schon in einem früheren Kapitel ausführlich beleuchtet, 7 Stufen, 7 Welten, 7 Seins oder Wirkweisen wahrnehmen. 7 Rivers, 7 Rays oder 7 Sisters, wie es im Veda heißt. 7 Flüsse, 7 Strahlen, 7 Schwestern. Materie, Leben, Mental, Supramental und die 3 Welten von Satchit Ananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Diese Ebenen oder Welten, diese Grundvibrationen, sind in ihrer wesenhaften, grundlegenden Wirklichkeit eins, sind ein Seinszustand des einen Geistes. Man könnte sagen, dass die Essenz, das eigentliche Sein, der wesenhafte Seinszustand des Geistes in diesen verschiedenen Ebenen und Ausdrucksformen zu einem sinnenhaften, wahrnehmbaren Objekt wird. Geist, der sich selbst in Stoff, in Form gießt. Wenn wir eine, wenn auch nicht ganz akkurate, zeitliche Perspektive einnehmen wollen, wenn wir durch das Prisma der Involution, des Sich-Einrollens des Geistes schauen, dann könnten wir sagen, dass das Supramental das Mental aus sich herausbringt, oder sich in es verdichtet, das Mental sich als Leben veräußerlicht, quasi nach außen wirft, sich konkretisiert, und dass die Lebenskraft sich in Materie konzentriert, sozusagen kristallisiert. Welcher überwältigenden Vielfalt wir im Universum also auch immer begegnen, wir dürfen dabei nie vergessen, dass all dies nichts anderes ist als Geist, Spirit. Geist, der sich selbst in unterschiedlichen Seins- und Wirkweisen, in unterschiedlichen Zuständen von Substanz und dynamischer Bewegung beständig modifiziert, der sich selbst verwandelt, verändert, der verschiedene Variationen seiner selbst annimmt. Alles, was existiert, jede dynamische Bewegung, egal auf welcher Ebene, ist eine Macht oder Kraft der einen, alleinigen Seinsmacht. Alles ist Ausdruck des einen Allseins, des Allbewusstseins, des Allwillens, der Allwonne. Und diese Wirklichkeit, diese wahre Wahrheit steht hinter allen Erscheinungen. Und nicht nur das. All dies, jegliche Existenz, in all seinen Formen, auf all seinen Ebenen, ist nicht nur eins im Sein, in der grundlegenden Wirklichkeit, sondern ebenso untrennbar verbunden im Werden. Und zwar alles mit allem. Alle Dinge, alle Formen, alle Kräfte sind, wie Sri Aurobindo es ausdrückt, die 7 Farben des Lichtes des göttlichen Bewusstseins, die 7 Strahlen des Grenzenlosen, aus denen der Geist, sozusagen auf der Leinwand seiner eigenen Selbstexistenz, sein Gewebe strickt. Mit den beiden großen und weiten Fadensystemen von Raum als objektive Kette und Zeit als subjektivem Schuss. Ein Gewebe aus all den unzähligen Wundern seiner Selbstschöpfung. Weit, einfach, symmetrisch in seinen grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, in seinem weiten Rahmen, unendlich verschachtelt und merkwürdig, fast kurios in der Vielfalt all seiner Formen, in der Vielfalt seines Wirkens, in der Vielfalt all der unzähligen Beziehungen und Auswirkungen. Oder in einem anderen, ebenso wahren und tiefen Symbol: all diese Ebenen und Welten sind nichts anderes als die sieben Worte der alten Seher. Worte, die die Harmonien der Welten erschaffen haben. Urworte, Urklänge, entlang derer sich diese Welten entwickeln und anhand derer wir diese Welten deuten und verstehen müssen. Das Licht, der Klang ist eins, ihr Wirken ist grenzenlos vielfältig. Diese weite, umfassende Schau ist wunderbar, erhebend. Doch hier in unserer Welt sieht das alles ganz anders aus. Wir leben in einem Universum, das sich auf einem ursprünglichen Unbewusstsein gründet und in der sich Bewusstsein in einer Art Unwissenheit ausdrückt, in einer Unwissenheit, die zum Wissen strebt. Warum ist das so? Gibt es dafür irgendeinen Grund? Warum treten Zwietracht und Disharmonie in die Harmonie? Warum Dunkelheit ins Licht? Warum Trennung und Begrenztheit in die Grenzenlosigkeit der göttlichen Schöpfung? Klar ist, dies hatten wir schon in früheren Kapiteln beleuchtet, dass dieses Phänomen von Unwissenheit, die Notwendigkeit von Unwissenheit, sich weder aus der eigentlichen Natur des Seins noch aus der Art oder dem Wechselspiel der sieben Daseinsprinzipien, der sieben Welten oder Ebenen ergibt. Die vedischen Seher waren sich einer Welt, einer göttlichen Selbstmanifestation bewusst, die diese Unwissenheit nicht kennt, einer höheren, freieren, weiteren Welt von Bewusstsein und Sein, die sie Satyam Ritam Brihat nannten. Das Wahre, das Richtige, das Weite. Oder Wahrheit, Wahrheit in Bewegung, Weite. Sie sahen eine durch Wahrheit verborgene Wahrheit, in der die Sonne des Wissens ihre Reise beendet und all ihre Pferde, also all ihre Mächte und Kräfte, von ihrem Wagen abspannt, wo die tausend Strahlen des Bewusstseins zusammenstehen, so dass nur es ist, That One, die höchste Form des göttlichen Seins und Wesens. Genau diese Welt hier, in unserer Welt, in einer Welt von Tod, Unwissenheit, Schwäche, Leid, Begrenztheit zu erbauen, war das Ziel der vedischen Seher. Und dies, die Verwirklichung von Unsterblichkeit und Gottheit hier in der materiellen Welt, sollte und konnte nur im Menschen geschehen. Dabei sahen sie das sogenannte Niedere als eine Art Bedingung oder Voraussetzung für das Höhere. Dunkelheit als dichten Körper des Lichts, das Unbewusstsein als etwas, das das Überbewusstsein in sich selbst verbirgt. Die Mächte, Kräfte und Wesen der Zerteilung und Falschheit verstecken diese leuchtenden Schätze, verstecken all die vielen spirituellen Reichtümer und die Substanz von Einheit und Wahrheit und horten und bewachen sie in ihrer Grotte, in unserem Unterbewusstsein. Sie verstecken sie vor uns, aber auch für uns, damit sie von uns in unserem Inneren erobert werden. Und diese Schau, dieser innere Prozess, diese Eroberung ist die eigentliche Essenz des Mythos des Drachentöters, den wir in verschiedenen Formen aus unterschiedlichen Traditionen kennen, auch und vor allem aus Deutschland. Der Drache bewacht den Hort, lässt nur den passieren, kann nur durch den besiegt werden, der tatsächlich würdig, der im besten Sinne ein Held ist. Und das Drachenblut, das unsterblich macht, die Erlangung der Unsterblichkeit, ist tatsächlich ein spiritueller Sieg, kein vitaler, ist tatsächlich Unsterblichkeit, nicht Todlosigkeit. Die vedischen Seher und Mystiker, die diese Wahrheit kannten und die Unsterblichkeit suchten, die sich auf den gefahrenvollen Weg in die Grotte, in die dunklen inneren Welten des Unterbewusstseins machten, sahen in diesem Prozess, in diesem Weg, den eigentlichen Sinn der Existenz des Menschen, des Menschseins überhaupt. Der Weg von einem vergänglichen, schwachen, unwissenden und in jeder Beziehung begrenzten Dasein in die Fülle der Unsterblichkeit, des Wissens, der Macht, der Wonne, in eine göttliche und unvergängliche Existenz. Wir stehen also in dieser Schau oder Wahrnehmung, in dieser offenkundigen Wirklichkeit vor zwei vollkommen unterschiedlichen Hemisphären. Auf der einen Seite eine sozusagen ideale Schöpfung, vollkommen ihrer selbst bewusst und sich selbst besitzend, in der grenzenlosen Seele und in vollkommener Einheit, und auf der anderen Seite das genaue Gegenteil davon. Ein ursprüngliches Unbewusstsein, das sich in ein getrenntes, zerteiltes Selbstbewusstsein entfaltet und eine blinde, selbstexistente Kraft, die in dem, was wir Leben nennen, darum ringt, sich selbst und alle Dinge zu besitzen, die irgendwie versucht, in dieser Welt von mechanischen Abläufen und Gesetzen die Herrschaft eines erleuchtenden Willens und Wissens zu etablieren. Und dieses Ringen ist, wenn wir das Ganze mit einer gesunden Portion Realismus betrachten, eine ausgesprochen zweifelhafte Unternehmung. Ein Versuch, der im Grunde von vornherein zum Scheitern verdammt ist. Denn aus unserer Perspektive, aus der Perspektive des menschlichen Daseins, ist das ursprüngliche Unbewusstsein nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende. Und das, was wir selbstbewusste Seele nennen könnten, ist kaum mehr als ein vorübergehender Unfall. Eine kleine, zarte, vergängliche Blüte auf dem großen kosmischen Baum der Existenz, auf dem dunklen, riesigen Ashvatthabaum der universalen Schöpfung. Und selbst wenn wir die Seele als unsterblich annehmen, wenn wir annehmen, dass sie diesen kosmischen Baum, diese universale Schöpfung transzendiert, dann ist sie in dieser universalen Schöpfung etwas Fremdes, Außenstehendes. Etwas, das eigentlich nicht dazugehört, das in die Schöpfung eintritt, das kommt und wieder geht. Ein vorübergehender Gast, der alles andere als willkommen ist und der in dem weiten Unbewusstsein ganz und gar nicht gut behandelt wird. Sie, die Seele, ist eher eine Art Störung, ein Fremdkörper in der unendlich erscheinenden Dunkelheit des Unbewusstseins, Möglicherweise ist sie sogar ein Fehler, der die eigentliche, grundlegende Harmonie der kosmischen Schöpfung durcheinander bringt. Ein Fehltritt, ein versehentlicher Sturz des überbewussten Lichtes in eine Welt, in die es eigentlich nicht hineingehört. Wenn diese Wahrnehmung, und das kann durchaus eine Schau, eine erfahrene innere Wirklichkeit sein, tatsächlich wahr wäre oder ganz wahr wäre, dann wäre jeglicher Versuch oder auch nur die Idee einer Vergöttlichung des Universums mehr oder weniger hoffnungslos. Nur ein absoluter Idealist könnte daran glauben. Jemand, der vielleicht aus einem höheren Dasein, aus einer höheren Ebene hinabgestiegen ist. Ein ehemaliger Rishi oder Seher. Jemand, der seine Mission niemals, auch nicht nach dem Eintauchen in die Unwissenheit, vergessen hat. Der von einem tiefen, unbeugsamen Willen, von einer tiefen, unbeugsamen Begeisterung getragen wird, von einer stillen und grenzenlosen Kraft und Stärke, die aus dem Licht, aus der Kraft, aus der Stimme der inneren, unhörbaren Gottheit entspringt. Dies aber ist unter uns Menschen vergleichsweise selten. In der Regel weisen wir eine solche übermenschliche Anstrengung von vornherein zurück oder geben sie nach anfänglicher Begeisterung recht schnell auf. Die Aufgabe, das, was zu tun ist, ist einfach zu groß, zu umfangreich, ist einfach zu unmöglich. Wie das menschliche Ego der Madonna der Weisheit und des Lichtes in Sri Aurobindos Savitri entgegnet. Human I am, human let me remain, till in the inconscient I fall dumb and sleep. A high insanity, a chimera is this, to think that God lives hidden in the clay, and that eternal truth can dwell in time, and call to her to save ourself and world. How can man grow immortal and divine, transmuting the very stuff of which he is made? This wizard gods may dream, not thinking men. Mensch bin ich, Mensch, lasst mich bleiben, bis ich ins Unbewusstsein falle, stumm und schlafend. Ein großer Wahnsinn, eine Chimäre ist es zu glauben, dass Gott im Leben verborgen lebt, dass ewige Wahrheit in der Zeit wohnen kann und dass man sie anrufen kann, unser Selbst und unsere Welt zu retten. Wie kann der Mensch unsterblich und göttlich werden? Wie kann er den eigentlichen Stoff, aus dem er gemacht ist, verwandeln? Die Zaubergötter mögen davon träumen, nicht denkende Menschen. Und so wendet sich der Mensch letztlich anderen Dingen zu. Der konsequente Materialist sucht, natürlich nach einer gewissen Macht, einer gewissen Freude, nach einem gewissen Wissen. Doch all dies innerhalb der vorgegebenen Grenzen, innerhalb der vorgegebenen Ordnung und der Gesetzmäßigkeiten der unbewussten Natur. Auch der religiöse Mensch sehnt sich nach weiteren und höheren Dingen, nach einem Königreich Gottes, in dem Liebe und ein erleuchteter Wille regieren, nach einem göttlichen Dasein. Doch wenn er davon träumt, wenn er sich danach sehnt, dann in einer anderen Welt als dieser, in irgendeinem Jenseits, in irgendwelchen himmlischen Regionen. Der philosophische Mystiker geht in die Verneinung weist alles als mentale Illusion zurück und sehnt sich nach der Selbstauslöschung in irgendeinem Nirvana oder einem formlosen Absoluten. Und wenn wirklich eine Seele oder ein Mental von einer göttlichen Verwirklichung hier in dieser Welt der Unwissenheit träumt, dann muss sie, muss es am Ende einsehen, dass dies ein Irrtum war und den vergeblichen Versuch aufgeben. Und dennoch, wenn hinter diesen vermeintlich gegensätzlichen Daseinsformen, wenn, wie wir eben gesagt haben, zwischen den Welten des Lichts und der Unwissenheit eine einzige tatsächliche Wirklichkeit steht, dann muss es auch eine Versöhnung dieser Welten geben, oder zumindest eine Brücke zwischen ihnen, wie es von den vedischen Sehern vorhergesagt wurde. Und diese Wahrnehmung, dass es diese Versöhnung, diese Brücke geben muss, dass es gar nicht anders sein kann, hat sich in der Menschheit, im Suchen oder Streben des Menschen, in unterschiedlicher Weise verkörpert. Als Sehnen nach Vervollkommnung, Vervollkommnung des Menschen und der Gesellschaft, als Vision der alten tamilischen Dichterseher, die in tiefster Bhakti die Herabkunft Vishnus und der Götter schauten, als Visionen der Regentschaft von Heiligen, der Stadt Gottes, etwa des neuen Jerusalem, eines tausendjährigen, also ewigen Reiches, eine Vision, die im sogenannten Dritten Reich für andere Zwecke missbraucht wurde, oder eines neuen Himmels und einer neuen Erde durch eine wie auch immer geartete Apokalypse. All diesen Intuitionen, all diesen Eingebungen fehlte allerdings letztlich das Wesentliche, die Basis eines gesicherten Wissens. Und deshalb schwankt das menschliche Mental auch heute noch zwischen einer hellen und lichtvollen zukünftigen Hoffnung und einer grauen und eher dunklen gegenwärtigen Gewissheit. Allerdings, diese graue Gewissheit ist nicht ganz so gewiss, wie sie scheint. Denn sie beruht auf zwei Annahmen, die wir mit etwas innerem Glauben und Vertrauen durchaus in Frage stellen können. Nämlich zum einen auf der stillschweigenden Akzeptanz unserer Begrenztheit und damit unserer Niederlage und zum anderen auf der Annahme, dass es tatsächlich einen grundlegenden Dualismus zwischen diesen Welten gibt und dementsprechend einen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen den darin verankerten oder verkörperten Seinsweisen und Daseinsprinzipien, zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Welt, zwischen dem grenzenlosen Einen und den begrenzten Vielen, zwischen Wissen und Unwissenheit. Genau dies, die Unvereinbarkeit dieser Dinge aber, hatten wir in unseren bisherigen Betrachtungen bereits verworfen. Denn wir hatten gesehen, dass diese vermeintlichen Dualismen ein Irrtum unserer Sinne und unseres Intellektes sind. Ein Irrtum, der sich auf einer partiellen, unvollständigen Erfahrung gründet. Und wir hatten gesehen, dass unsere Hoffnung auf einen wirklichen Sieg, auf die letztliche Vergöttlichung unserer Welt, durchaus berechtigt, fundiert ist. Warum? Weil diese Welt der Unwissenheit, weil das, was wir als niedere Natur bezeichnen, bereits all das in sich selbst enthält, was über sie hinausgehen wird. Und wenn wir uns selbst nicht der Unmöglichkeit der Natur zuwenden, sondern der Möglichkeit dessen, was noch in ihr verborgen ist und in ihr wirkt, dann sieht das Ganze schon deutlich anders aus. Und hier kommen wir nun an einen entscheidenden Punkt, der den Dualismus oder besser die Koexistenz von Wissen und Unwissenheit in einem neuen Licht erscheinen lässt. Und dieser Punkt, dieser Schlüssel liegt im Mental, in der mentalen Wirkweise. Eine Wirkweise, die ebenfalls, wenn man es so ausdrücken will, von zweifacher Natur ist, die auf zwei Bewegungen oder Tendenzen beruht, die beide gleichzeitig existieren und die auf den ersten Blick gegensätzlich zu sein scheinen. Die erste Wirkweise ist Zerteilung, Trennung. Die Funktion des Mentals, Dinge zu messen oder abzumessen, sie einzugrenzen, immer vom Ganzen ins Einzelne zu gehen, um analysieren, anordnen, zusammenbauen zu können. Diese Wirkweise führt uns quasi zwangsläufig in die Unwissenheit, führt zu einer Trennung im Sein oder Dasein, zu einer Trennung im Bewusstsein, im Willen und in der Kraft, zu einer Trennung in der Wonne, der Freude, zu einer Trennung im Wissen, in der Macht, in der Liebe. Und dies wiederum führt, ebenso zwangsläufig, zu einem falschen oder verzerrten Gebrauch, zu einer falschen oder verzerrten Wahrnehmung dieser Dinge, zu Egoismus, zu Verdunkelung, zu einer Trübung der Schau, zu Unfähigkeit und Mangel, zu Missbrauch von Wissen und Willen, zu Disharmonie, Schwäche und Leid. Dies ist die eine Seite des Mentals. Doch das Mental als solches, als eigentliches Daseins- und Wirkungsprinzip, ist universal, ist eins, Brahman. Und weil dies so ist, hat es neben der zerteilenden Funktion auch eine universalisierende, eine vereinende oder vereinigende. Bei genauerer Betrachtung könnte man sagen, dass dieses Mental nur dann unwissend wird, zu Unwissenheit wird, wenn es sich von seinem höheren Daseinsprinzip, von seiner höheren Wirkweise abtrennt, wenn es sich also bei der Betrachtung einer Teilwahrheit vom Rest der Wahrheit löst, wenn es den Rest der Wahrheit ausschließt. Dann, wenn es dies tut, geht zwar das Sehnen nach Einheit oder der Begriff von Einheit nicht gänzlich verloren, doch diese Einheit wird zu einem eher vagen Konzept, zu einem Konstrukt, dem man sich dann nähern kann, wenn die Spezifizierung oder Spezialisierung abgeschlossen ist, und zwar in der Weise, dass man alle einzelnen Teile sozusagen zu einem Ganzen aufaddiert, die Einzelteile zu einem Ganzen zusammenbaut, was letztlich nie zu einem wirklichen Ganzen führen kann, sondern nur zu einer Summe von Einzelnem. Diese Vereinzelung aber, diese Exklusivität oder Ausschließlichkeit, ist die Wurzel, ist das eigentliche Herz von Unwissenheit. An diesem Punkt stellt sich uns die Frage, wie diese besondere Wirkweise des Bewusstseins, diese Exklusivität, diese Ausschließlichkeit überhaupt entstehen kann. Wie ist dies in einem an sich grenzenlosen Bewusstsein möglich? Und warum geschieht es? Warum gibt es diese Unwissenheit? Viele, vielleicht die meisten Denker und Metaphysiker und auch die meisten spirituellen Sucher haben diese Frage ausgeklammert, haben behauptet, dass dieses Problem unlösbar sei. Ein ursprüngliches Mysterium. und dass man diese Frage auch gar nicht beantworten muss. Wir müssen die Tatsache dieser, man könnte sagen, zweifachen Existenz des Höchsten, eine Existenz des Wissens und eine Existenz der Unwissenheit, einfach akzeptieren, sie als gegeben annehmen. Was zählt, was für uns wichtig ist, ist die Erlösung aus dieser Unwissenheit und der Weg dorthin. Und dieser Weg führt uns letztlich, durch das Wissen hindurch, in etwas, das jenseits von beidem liegt, jenseits von Wissen und Unwissenheit. Was wir dafür tun müssen, ist, uns von der Unwissenheit abzuwenden, durch Abkehr von dieser Welt, von dem, was wir Leben nennen, also durch Entsagung, und durch die Wahrnehmung und Erkenntnis, dass all diese Dinge nicht beständig sind, dass alles, was im Universum ist, keine Dauerhaftigkeit besitzt, flüchtig ist, dahinschwindet, dass jegliche kosmische Existenz im Grunde sinnlos ist, nur vorübergehender Staub, in gewisser Weise eine Einbildung und im eigentlichen Sinne gar nicht existent. Auch der Buddha sah dies so. Er postulierte Karma, die quasi ewige Wiederkehr im Rad des Lebens, als unveränderliche Tatsache und sah die Konstruktion von Objekten, von einer Individualität, die nicht wirklich existiert, als Ursache für das Leiden in der Welt. Und er nahm deshalb folgerichtig an, dass es unser alleiniges Ziel sein muss, sich von eben diesen Dingen zu befreien, von Karma, von Individualität und damit von Leid, vom Leiden. Diese Befreiung führt uns dann in das allein wahre, dauerhafte, wirkliche. In einem Satz, was für uns in diesem Leben zählt, was allein zählt, ist der Weg der Befreiung, Liberation. Wie klar und schön das klingt, unser Mental und unsere Mentalität kann dies im Ergebnis nicht befriedigen. Und es befriedigte letztlich auch das Mental des Buddhismus nicht. Denn der Buddhismus und auch andere ähnliche Philosophien gründen sich auf bestimmten Annahmen, auf durchaus weitreichenden Annahmen, etwa auf der, dass die Unwissenheit selbst in irgendeiner Weise grundlegend, fundamental sein muss. Wenn wir aber, wie es diese Philosophien tun, die eigentliche Kernfrage ausklammern, wenn wir nicht zur tatsächlichen Wurzel des Problems vorstoßen, dann haben wir keine Möglichkeit zu erkennen, ob diese Annahmen auch tatsächlich wahr sind, ob sie der tatsächlichen Wirklichkeit entsprechen. Und wenn diese Annahmen vielleicht nur eine Teilwahrheit abbilden oder sogar grundlegend falsch sind, dann sind auch die darauf basierenden Heilmittel, sind Liberation, Weltflucht, Auslöschung der individuellen Existenz nur eine Teilwahrheit oder eine wesentliche, vielleicht entscheidende Verzerrung oder Verfälschung. Möglicherweise gäbe es dann andere, weniger radikale und auch weniger destruktive Lösungen. Vielleicht wäre die Auslöschung, also der Tod des Patienten, oder die chirurgische Verstümmelung, also die Verneinung und Erdrosselung bestimmter Anteile in uns, dann gar nicht erforderlich. Und eine natürlichere, integrale Heilung könnte an ihre Stelle treten. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum wir mit diesen Philosophien, die die eigentliche Kernfrage ausklammern, nicht zufrieden sein können. denn der Mensch, das mentale Wesen, der Denker, ist dazu geschaffen, wissen zu wollen. Er kann sich, selbst wenn er die Essenz der Wahrheit durch das Denken nicht erfassen kann, nicht damit zufrieden geben, ein einmal erkanntes Problem, eine einmal erkannte Fragestellung ungelöst zu lassen. Und dies gilt auch für die eigentliche Natur von Unwissenheit. Und so gehen wir immer weiter, betrachten diese Unwissenheit und ihr Wirken immer genauer. Wir schauen, wie sie wirkt, wie sie sich auswirkt, bis wir eine Art Offenbarung oder ein offenbarendes Wort empfangen, ein Empfinden, ein Spüren, das uns der Wahrheit und dem tatsächlichen Wissen näher bringt als der Intellekt, eine Vision oder eine Erfahrung der Wahrheit der Dinge, eine Vision oder Erfahrung, ein klares, tieferes Verstehen der Wahrheit in unserem eigenen Wesen. Wir graben uns buchstäblich durch unser intellektuelles Wissen, unser intellektuelles Verstehen hindurch, bis etwas aufbricht, bis sich ein Schleier lüftet und wir dann wirklich sehen. Und dann, quasi als letzter Schritt, tritt ein spirituelles Wissen, ein Wissen des Geistes hinzu. Und dieses Wissen hilft uns dann, nicht nur zu sehen, sondern das zu werden, was wir sehen. Es hilft uns, in das Licht zu treten, in dem es keine Unwissenheit mehr gibt. Tatsächlich müssen wir auch in genau dieses Licht treten, wenn wir den tatsächlichen Ursprung von Unwissenheit wirklich erkennen oder erfassen wollen. Denn solange wir uns selbst in dieser Unwissenheit befinden, selbst Unwissenheit sind, können wir nicht zu dem Punkt, zu der Wegkreuzung emporsteigen, an der sich Wissen und Unwissenheit voneinander trennen. An den Punkt, an dem unser individuelles Mental entsteht. Und solange wir in dieser Unwissenheit leben und darin denken, können wir nicht viel mehr tun, als diese Unwissenheit und all ihre Welten, Kräfte, Ebenen und Wesen zu durchdringen, in und aus ihr zu lernen und sozusagen ihre Grenze zu erreichen, die Grenze, an der sie die Unwissenheit der Wahrheit begegnet. Dort berühren wir, wie es Sri Aurobindo formuliert, das letzte Lied, also den letzten Schleier der leuchtenden Verdunkelung. Und wir entwickeln dort, an diesem Punkt, die Fähigkeiten, die uns in die Lage versetzen, diese machtvolle und doch in Wirklichkeit nicht substanzielle Barriere zwischen Unwissenheit und Wissen zu durchschreiten. Wo liegt diese Grenze, diese magische, unsichtbare Barriere? Was ist Wissen und was ist Unwissenheit? Was meinen wir eigentlich mit diesem Wort Unwissenheit? Die Unterscheidung zwischen Wissen und Unwissenheit geht auf die Erfahrungen, auf die Hymnen der vedischen Seher zurück. Wissen wird hier mit einem Bewusstsein von Satyam Ritam gleichgesetzt, mit einem Bewusstsein der Wahrheit und, wörtlich übersetzt, der Wahrheit in Bewegung, also dem Richtigen oder Rechten, was hier absolut nichts mit menschlichen moralischen Vorstellungen zu tun hat. Alles, was dies, was Wahrheit, was das Richtige ist, und alles, was daraus entspringt, also die Schöpfungen von Wahrheit, sind Wissen, sind Welten des Wissens. Unwissenheit ist, im Gegensatz dazu, alles, was sich der Wahrheit was sich des Richtigen oder Rechten nicht bewusst ist. Und weil sie diese Unwissenheit, die Wahrheit nicht kennt oder erkennt, steht sie ihrem Wirken naturgemäß entgegen und bringt darüber hinaus selbst Schöpfungen, Kräfte, Wesen und Welten aus sich hervor, Formen, Kreationen der Unwissenheit. Man könnte sagen, dass Unwissenheit eine Art Abwesenheit von etwas ist. Die Abwesenheit des göttlichen Auges, der göttlichen Wahrnehmung, die uns die Schau der supramentalen Wahrheit gibt. Nun ist es allerdings nicht so, dass uns die Abwesenheit des göttlichen Auges vollkommen blind macht. Wir fallen nicht in eine dunkle, ewige Nacht, fallen nicht in das vollkommene, grenzenlose Unbewusstsein, in den unbewussten Ozean, aus dem diese materielle Welt entstanden ist. Wir sehen eher wie durch eine vielfach zerteilte Brille, sehen ein Wissen, das klein und fragmentiert ist, das auf der Zerteilung des ungeteilten Seins beruht und das damit entweder sehr begrenzt oder tatsächlich falsch ist. Denn diese Begrenztheit von Wissen gibt bestimmten Kräften, die im Veda und auch in Sri Aurobindos Savitri als Söhne der Dunkelheit und Zerteilung bezeichnet werden, die Möglichkeit, sie in Falschheit zu verwandeln. Und das, was dies tut, was diese Verwandlung von begrenztem Wissen in Falschheit sozusagen vornimmt, das, was falsche mentale Formen, Erscheinungen und Eingebungen kreiert, diese Energie, diese Shakti, wurde in den alten Schriften als ungöttlich, als ungöttliche Maya bezeichnet. Der Begriff Maya hatte also in den alten vedischen Schriften, im Gegensatz zu späteren vedantischen oder anderen Philosophien, eine zweifache Bedeutung. Sie ist zum einen die ursprüngliche formgebende Kraft des Wissens, die wahre Magie des göttlichen Zauberers, der göttliche Zauberer selbst. Sie ist gleichermaßen das Wissen der Wahrheit aller Dinge, die Essenz dieser Wahrheit und das Gesetz und das Wirken der Wahrheit. Ein Gesetz, ein Wirken, das den Göttern zu eigen ist und auf dem sie ihr Wirken in der Welt und im Menschen begründen. Doch der Begriff Maya wurde ebenso für die formgebende Kraft des niederen Wissens verwendet, für eine Kraft, die der Maya des Wissens in gewisser Weise entgegensteht und ihr oft entgegengesetzt ist. Maya ist dann eine Kraft oder eine dynamische Bewegung von Täuschung und Illusion, die Magie des Rakshasa, der Wesen der niederen und dunkleren Ebenen der vitalen Lebenskraft. Diese Dynamik, diese Wesenheiten, die lichtvollen Götter auf der einen, die Titanen und Rakshasas auf der anderen Seite, sind in unseren inneren mentalen und vitalen Welten, in unseren subliminalen, feinstofflichen Anteilen, lebendige Wirklichkeiten. Viel lebendiger und auch wahrer, konkreter als mentale Beschreibungen oder philosophische Abhandlungen. Wenn wir das Ganze aber für unser gewöhnliches mentales Verständnis etwas metaphysischer formulieren wollen, so könnten wir sagen, dass die Unwissenheit in ihrer eigentlichen, ursprünglichen Natur ein zerteilendes, ein trennendes mentales Bewusstsein ist. Ein Bewusstsein, das nicht oder nicht mehr in der Lage ist, die Einheit, das Wesenhafte, das Selbstgesetz zu erkennen, das allen Dingen eingeboren ist. Sie ist nicht oder nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass all die vielen unterschiedlichen Formen, Kräfte und Wesen aus einem Ursprung stammen und wie sie im Gesamten in der Universalität zusammenwirken. Sie, die Unwissenheit, arbeitet mit voneinander getrennten Einzelheiten, mit einzelnen getrennten Phänomenen. Und wenn sie Dinge miteinander in Beziehung setzt, dann in quasi isolierten Konstellationen und nicht im Gesamten, Universalen, in dem wirklich alle Dinge aufeinander bezogen sind und Wechselwirkungen erzeugen. Und wenn sie diese vereinzelten Dinge oder Beziehungsfäden betrachtet, dann hält sie sie für wahr, für die Wahrheit, und vergisst, dass sie tatsächlich nur dann verstanden werden können, wenn alles verstanden ist, wenn wir hinter die Zerteiltheit in die Einheit treten und hinter die Zerstreuung in die Universalität. Das Wissen wiederum ist das genaue Gegenteil davon. Es tendiert immer zur Vereinigung statt zur analytischen Zerteilung. Und wenn es jenseits der höheren mentalen Ebenen seine supramentalen Fähigkeiten entfaltet, dann ergreift, erfasst es diese Vereinigung, diese Einheit. Es erfasst die Essenz, das allem innewohnende Selbstgesetz des Daseins, und es schaut die Vielfalt, die Vielheit der Dinge aus diesem Licht, aus dieser Fülle und Vollständigkeit. Daraus, aus diesem Licht, aus dieser Fülle, aus dieser Vollständigkeit, wirkt es auf alles ein, wie das Göttliche selbst, das von seinen höchsten Höhen die gesamte Welt umarmt. Was wir nun für uns festhalten können, und deshalb sind wir zu den vedischen Wurzeln des Begriffes der Unwissenheit zurückgegangen. Unwissenheit ist hier, in dieser Wahrnehmung oder Schau, immer noch eine Art von Wissen, ist dem Wissen also nicht diametral entgegengesetzt, oder gar unvereinbar damit. Unwissenheit ist kein Nichtwissen, sondern ein begrenztes Wissen. Doch eben weil dieses Wissen nicht vollständig ist, weil es eben begrenzt ist, öffnet es etwas anderem die Tür. Etwas, was dem wahren Wissen dann tatsächlich entgegensteht. Irrtum und Falschheit. An dieser Stelle werden wir beim nächsten Mal wieder anknüpfen und sehen, wie dieser ursprüngliche Begriff von Unwissenheit in späteren Traditionen und Philosophien modifiziert wurde und wie dadurch die feine, aber sehr wichtige Abgrenzung zwischen Unwissenheit auf der einen und Irrtum und Falschheit auf der anderen Seite verwischt wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Das Wissen und die Unwissenheit, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.